Die ist ein bisschen abgeschnitten, ich weiß nicht wieso. Kapitel 4, Kapitel 9 werden hier gegenübergestellt. Die Herrlichkeit Babylons ist in Kapitel 4 das Thema. Die Verwüstung Jerusalems ist in Kapitel 9 das Thema. Und die Verwüstung Jerusalems und die Wiederherstellung natürlich. Kapitel 4 hatten wir, der König wird mehrmals gewarnt, aber er nahm die Warnung nicht wahr. Kapitel 9 kommt durch das Gebet des Daniel heraus, wird sehr offensichtlich, wie oft Jerusalem gewarnt wurde, aber es nahm die Warnung nicht wahr. Sie wollten nicht hören. Wir haben nicht gehört. Kapitel 4, der König wurde für 7 Zeiten bestraft, bis er wiederhergestellt wurde aufgrund von Buße. Kapitel 9, Jerusalem wird 10 mal 7 Jahre bestraft, aber bis zur völligen Wiederherstellung sollten es aber insgesamt 70 mal 7 Wochen dauern, das heißt also 70 Jahrwochen. Das ist hier diese Gegenüberstellung, von der ich schon gesprochen habe. Dann hatten wir das Gebet des Daniel nun fast fertig gelesen. Wir waren bei Kapitel 9, Vers 17, danke. Und nun höre unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Dieses Wort Flehen ist im Hebräischen ein Gunsterflehen, ein Flehen um Gunst, ein Flehen um Gnade. Höre, schau her, neige dein Ohr herab, sieh Jerusalems Verwüstung an und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Um des Herrn willen, neige, mein Gott, dein Ohr und höre, öffne deine Augen und schaue auf unsere Verwüstungen und auf die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht um unserer Ungerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen, denn nicht um unserer Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor deinem Angesicht nieder, sondern um deiner vielen Erbarmungen willen. Höre, Herr, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle. Also er betet, dass Gott handelt, dass Gott jetzt eingreift, dass Gott jetzt etwas tut, nachdem doch die Zeit abgelaufen ist. Man merkt hier, welche Beziehung Daniel zu Gott hat. Er spricht zu Gott wie mit einem echten Gegenüber. Herr, schau mal her. Darf ich dir was zeigen? Könntest du jetzt zuhören? Bitte merk doch auf. Horche auf das, was ich rede. Und handle, zögere nicht. Es geht um dich, Herr. Es geht nicht um uns, es geht um deinen Namen. Dein Name ist über diese Stadt genannt und dieser Name soll weiterhin genannt werden. Dieser Name soll nicht vergessen werden in dieser Welt. Er betont, dass es Gottes Volk ist. Es ist dein Volk. Es ist nicht mein Volk, es ist dein Volk. Wenn Gott dann zu ihm spricht, wird Gott wieder sagen, es ist dein Volk. Ja? Aber er in seinem Gebet sagt, es ist dein Volk, Herr. So ähnlich wie bei Mose. Das Fürbittegebet des Mose. Es geht um die Ehre Gottes. Vers 20, da kommt die Antwort. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte, und mein Flehen vor Jahwe, meinem Gott, für den heiligen Berg meines Gottes niederlegte. Also während er so am Beten ist und am Bekennen, übrigens beachten Sie in Vers 20, sagt er, es ist die Sünde, meine Sünde und die Sünde meines Volkes. Also er ist sich ganz bewusst, er selber, er persönlich ist auch sündig. Und er bekennt seine eigene Sünde und die Sünde des Volkes. Also er ist sich bewusst, wir wissen nichts von seiner Sünde. Würde er uns hier nicht sagen, dass er sündig ist, wir würden im Buch Daniel gar nichts finden. Nichts Schuldiges, nichts Böses in Daniel. Es wird nichts berichtet. Aber er ist sich bewusst. Wenn man nachher in der Gegenwart Gottes lebt, dann wird man sich bewusst der eigenen Sündhaftigkeit. Vers 21. Während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang im Gesicht, als ich ganz ermattet war, gesehen hatte, der Mann von Kapitel 8, kam zu mir her zur Zeit des Abendopfers. Und er brachte Verständnis und redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen, und ich bin gekommen, um es dir kundzutun, denn du bist ein begehrenswerter oder ein vielgeliebter oder Kostbarkeit. Das ist ja das Wort, das hier im Hebräischen steht, ist etwas Kostbares, etwas Begehrenswertes. Luther, glaube ich, übersetzt viel Geliebtes oder Elbefelder. Viel Geliebter. Natürlich sind wir nur in Christus vor Gott was Kostbares, nicht in uns. Aber der Herr achtet ihn und zeigt, wie viel er ihm wert ist. Im Gegensatz denken wir, das Gegenteil war der Belsatzer, der nichts mehr wert war, dessen moralisches Gewicht eine Feder war. Aber er, dieser Daniel, der ist dem Herrn viel wert. Um dessen Willen, was Gott in Daniel bewirkt hat, war er so kostbar. So merke auf das Wort und verstehe das Gesehene. Also es braucht jetzt Aufmerksamkeit, höchste Aufmerksamkeit, auch für uns. Nach dem Mittagessen ist schwierig, ich weiß, aber trotzdem, wir werden es probieren. Braucht große Aufmerksamkeit. Und dann kommt diese Rede über die 70-Jahr-Wochen. Ich habe diesen Text kopiert. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, könnt in eurer Bibel mitlesen, aber vielleicht zusätzlich trotzdem das Blatt herausnehmen, weil wir haben hier, wenn wir diesen Text lesen, wir werden sehen, der Text ist an manchen Stellen ein bisschen schwierig zu übersetzen, und das zeigt sich dann auch in den verschiedenen deutschen Übersetzungen, die es gibt. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung auch reingetan in das Blatt, weil ich meine, sie ist besser. Sie ist hier, sie hilft uns besser weiter. Sie ist recht genau. Ich habe dann eine eigene Übersetzung angefertigt. Darunter kann man dann auch noch. Ich lese von meiner eigenen Übersetzung. Und weiche ein bisschen aus dann auf die Elberfelder. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, um die Abtrünnigkeit zu verschließen und die Sünde zu versiegeln und die Schuld zu sühnen und ewige Gerechtigkeit zu bringen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird sie wiederhergestellt und gebaut werden. Platz und Graben, und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet, und es wird keiner für es sein, für das Volk. Und die Stadt und das Heiligte, die Stadt und das Heiligtum verderben wird sie das Volk eines Fürsten, welcher kommt, und sein Ende ist in der Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, ein beschlossenes Maß an Verwüstung. Vers 27, und stark machen wird er einen Bund, den vielen, eine Woche lang, und eine halbe Woche lang wird er Ruhen machen, Opfer und Gabe, und über dem Flügel der Gräuel wird ein Verwüster sein, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes sich auf den zu Verwüstenden ergießen wird. Das ist diese berühmte Weissagung von den 70 Wochen. Ich muss jetzt gerade schauen, wir haben hier ein paar Folien, die ich gerade. Zuerst geht es uns um den Zielpunkt, also um Vers 24. Was ist der Zielpunkt der ganzen Weissagung? Worum geht es? Worauf geht es hin? Was ist denn am Ende, oder worauf zielen diese 70 Wochen hin? 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und das Ziel, das hier erreicht werden soll, wird hier 6-fach beschrieben. Die Abtrünnigkeit zu verschließen, die Sünde zu versiegeln, die Schuld zu sühnen, ewige Gerechtigkeit zu bringen, Gesicht und Prophet zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Dazu sind 70 Siebenheiten, Wir müssen jetzt einfach Schritt für Schritt da durchgehen. Es bleibt uns nichts erspart, als dass wir Wort für Wort durchgehen. 70 Wochen. Wochen hier steht für einen Ausdruck, der Woche heißt ja eigentlich eine Siebeneinheit. Also 70 Siebenheiten. Normalerweise wird die Woche bestimmt von sieben Tagen, also das sind Wochen von Tagen, aber es gibt auch Wochen von Jahren. Das ist ja bekannt aus dem Alten Testament, dass die Jahre, wenn 6 Jahre um sind, dann kommt ein siebtes Jahr, das ist das Sabbatjahr. Das Ganze ist dann eine Jahrwoche. Das schließt mit dem Sabbatjahr ab. Und in diesem Sinne, wie ist das hier auch zu verstehen? Darauf kommt man deshalb, weil die letzte von diesen 70 Jahrwochen, die wird dann geteilt in die Hälfte zu 3,5 und 3,5, also einer halben Woche und noch einer halben Woche. Und später wird uns gesagt, diese halbe Woche, die hat was zu tun mit 3,5 Jahren. Also wenn eine halbe Woche 3,5 Jahre sind, dann ist eine Woche 7 Jahre. Also das liegt sehr, sehr auf der Hand, dass es um Jahrwochen geht. Aber interessant ist trotzdem, dass er sagt Wochen. Warum sagt er denn eigentlich nicht gleich von vornherein? Was weiß ich, 490 Jahre sind bestimmt, oder? Das ist hier wohl ganz bewusst so, weil es wahrscheinlich nicht um ein exaktes arithmetisches Rechnen geht, sondern dass es hier um Symbolzahlen geht, die ihm sehr wichtig sind. Ähnlich wie die 70, von der wir in Kapitel 9, Vers 2 gelesen haben, haben wir auch eine symbolträchtige Zahl, 70. Hier haben wir 70 Wochen, dort sind es 70 Jahre. Also das ist wohl ganz bewusst so gewählt, die 70 dort und die 70 hier. Also er sagt, Daniel hat gelesen, dass 70 Jahre bestimmt sind, bis dann Babylon gerichtet wird und sie wieder zurückkommen dürfen. Hier sagt er, aber warte, Jerusalem wird nicht wiederhergestellt sein nach diesen 70 Jahren. Das Ganze verlängert sich. Es sind statt 70 Jahren, sind 70 Jahre Wochen. Das heißt, es verlängert sich das Ganze um ein Siebenfaches. 70 Jahre Wochen sind bestimmt. Die Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist natürlich, ab wann wird gezählt? Aber bevor wir das tun, ab wann gezählt wird, wollen wir zuerst schauen, wohin. Wohin geht's denn? Was ist der Zielpunkt? Das sind lauter Nennformkonstruktionen, also Infinitivkonstruktionen hier. Abtrünnigkeit zu verschließen, Sünde, zu versiegeln, Schuld, zu sühnen, Gerechtigkeit zu bringen, Prophet zu versiegeln, Allerheiligstes zu salben. Und diese verhalten sich so wie ABC und CBA. Also Schuld und Gerechtigkeit in der Mitte, die haben was miteinander zu tun. Die Schuld gesühnt und Gerechtigkeit wird gebracht. Und das ist das dritte und das vierte. Dann das zweite und das fünfte, Sünde versiegeln und Prophet versiegeln. Beide mal versiegeln, ja, etwas zum Abschluss bringen. Und das erste und das letzte, Abtrünnigkeit verschließen und ein Allerheiligstes salben. Nun, da geht es darum, dass die Sünde, mit der Sünde wird Schluss gemacht. Und dann ist nur noch Heiliges da. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Infinitivkonstruktionen an. Was heißt es, die Abtrünnigkeit zu verschließen? Abtrünnigkeit heißt im Hebräischen Pescha, heißt einfach Frevel. Der Frevel dem wird Einhalt geboten. Es geht also um die Beendigung der Gesetzesübertretung. Wenn der große Befreier kommt, dann kommt alle Abtrünnigkeit, dann wird alle Abtrünnigkeit beendet. Dann gibt's kein Frevel mehr. Fertig mit Frevel. Schluss. Die Sünde versiegeln, das zweite, die Sünde zum Abschluss bringen, ähnlich wie der Frevel, hier die Sünde. Versiegeln heißt hier einschließen, wie in ein Gefängnis einschließen und dann Siegel auf den Schlüssel. Aber früher hat man ja etwas zugeschlossen und hat man ein Siegel versiegelt und dann ist fertig. Das Grab Jesu wurde auch versiegelt, oder? Zugeschlossen und versiegelt. mit dem römischen Siegel. Hier wird also die Sünde versiegelt, heißt eingeschlossen. Fertig, Schluss, abgeschlossen. Kommt ins Gefängnis, kommt nie mehr raus. Das ist das Bild hier. Die Sünde wird hinter Schloss und Riegel gehalten. Das nächste ist, die Schuld wird gesühnt, die Schuld soll gesühnt werden. Jetzt ist die Frage, entweder durch ein stellvertretendes Opfer kann man Schuld sühnen, oder man kann auch Schuld sühnen, indem man die Schuld selber abzahlt. Zwei Möglichkeiten zum Sühnen. Entweder selber zahlen oder ein anderer zahlt. Was hier gemeint ist, müssen wir noch offen lassen. Aber ein interessantes, es geht ja beim ersten um die Beseitigung des Frevels. Es geht beim zweiten um die Beseitigung der Sünde. Dann geht es hier wahrscheinlich auch um die Beseitigung der Schuld. Das heißt, hier soll, so wie beim ersten, die Quelle der Abtrünnigkeit soll gehemmt werden. Die Quelle der Sünde soll wegkommen, soll auf die Seite geschafft werden, und die Quelle der Schuld soll getilgt werden. Schuld getilgt, das würde auf ein stellvertretendes Opfer hinweisen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er das meint oder ob er meint, bis ihr alle eure Schuld abgezahlt habt. Aber können Sie jemals Ihre Schuld abzahlen? Könnte man, ja, wenn Sie so lange eine Strafe bekommen, dann haben Sie Ihre Schuld abgezahlt. Mir kommt vor, es geht eher wohl um eine Sühnung, dass jemand anderer für sie sühnt. Dann ist das mit der Schuld erledigt. Dann gibt es keine Schuld mehr für Israel. Kein Frevel mehr in Israel. Keine Sünde mehr in Israel. Keine Schuld mehr in Israel. Das sieht so nach Vollendung aus. Alles ist abgeschlossen. Alles ist fertig. Und die anderen drei, ewige Gerechtigkeit zu bringen, ewige Gerechtigkeit zu bringen, das erinnert an, wir warten auf eine Gerechtigkeit. Jesaja 32, Vers 16, das Recht wird sich niederlassen in der Wüste, die Gerechtigkeit wird im Baumgarten wohnen, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit in Ewigkeit. Und mein Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens. Hier spricht er von einem Zeitalter der ewigen Gerechtigkeit. Wenn das Volk in ewiger Gerechtigkeit wohnt, so ewig wie das Königreich ewig ist, so soll die Gerechtigkeit sein dieses Volkes. Also es wird einmal etwas gebracht, es wird eine Gerechtigkeit herbeigebracht werden, die ewig ist, wo keine Ungerechtigkeit mehr vorhanden ist. Das klingt auch nach Vollendung. Gesicht und Prophet, ja, ich habe hier noch eine ganze Reihe Bibelstellen, ich weiß nicht, ob ich die vorlesen soll. Ein paar Stellen. Nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit, sagt Jesaja 45, Vers 24. Jesaja 51, Vers 5, nahe ist meine Gerechtigkeit, mein Heil ist ausgezogen, und meine Arme werden die Völker richten. Also, wenn die Zeit der Gerechtigkeit kommt, dann werden die Völker auch gerichtet. Oder Jesaja 51, Vers 8, meine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit sein und meine Rettung durch alle Geschlechter hindurch. Das deutet auf eine Zeit hin, wenn alles vollendet sein wird, dann wird die Gerechtigkeit Gottes in Ewigkeit sein. Und hier spricht er auch von einer ewigen Gerechtigkeit hier in unserem Vers. Es scheint auf diese Zeit der Vollendung hinzudeuten. Ja. Ja, da kommen wir. Wir sind erst am Untersuchen des Textes. Wir sind auch nicht bei unserem, was wir verstehen sollen. Wir müssen jetzt einmal zuerst einmal mit uns mit dem Text auseinandersetzen, und nachher kommt das Verständnis.
Ja, gut, weil ich gedacht habe, dass du ja schon diese Punkte jetzt im Text aufgelistet hast, wo oben drüber steht, 70 Wochen sind bestimmt.
Ja. Deswegen die Frage. Ja. Aber für uns ist wichtig, wir müssen schauen, was sagt der Text. Bevor wir überhaupt was verstehen über die 70 Wochen, das kommt nachher. Zuerst müssen wir schauen, was sagt der Text genau, worum geht's denn eigentlich? Aber und das will ich zeigen, wenn er sagt, Abtrünnigkeit verschließen, Sünde versiegeln, Schuld sühnen, ewige Gerechtigkeit bringen, das klingt alles nach einem Zustand der Vollendung, der Vollkommenheit. Da ist nichts mehr, da bleibt nichts mehr übrig an Geschichte. Das ist ein ewige, das ist genau das, wovon wir in Kapitel 7 gelesen haben. Eines Tages werden die Heiligen in Ewigkeit mit dem Herrn regieren, sagt er dort. Und in Kapitel 2 auch das Königreich Gottes. Und dann, ich wollte noch eine Stelle bringen, in Vers Jeremia 23, Vers 5, siehe Tage kommen, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde, und er wird als König regieren und verständig handeln und gerecht und Gerechtigkeit und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Also wenn der David kommt, der Zweite, dann gibt's Gerechtigkeit. Der bringt Gerechtigkeit mit sich. Und auch in Jeremia 33, Vers 15, 16, in jenen Tagen werde ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen und er wird Gerecht und Gerechtigkeit üben im Lande. Ist fast parallel wie die andere Verse. In jenen Tagen wird Juda gerettet und Jerusalem in Sicherheit wohnen. Und das wird der Name sein, womit man es nennen wird. Der Herr unserer Gerechtigkeit. Also, es klingt alles, es geht alles in die gleiche Richtung. Ein Zustand der Vollendung. Gesicht und Prophet versiegeln, ist das nächste. Versiegeln heißt hier, genauso wie vorher, unter einem Siegel legen, sodass es also nicht mehr aktiv sein kann. Also es wird eingesperrt. Gesicht und Prophet können also nicht mehr tätig sein. Es wird keine Gesichter mehr geben und keine Propheten mehr sein. Es gibt eine Zeit, die sagt er voraus, da gibt es keine Gesichter und keine Propheten mehr. Die sind da gar nicht mehr nötig. Die werden das, was die Propheten vorausgekündigt haben, das wird eintreten und es braucht keine weiteren Propheten mehr. Diese Zeit wird abgeschlossen sein. Und das letzte ist, ein Heiligstes zu salben. Ein Heiligstes oder ein Heiliges der Heiligen, eigentlich ganz wörtlich übersetzt. Ein Heiliges der Heiligen, das heißt ein Allerheiligstes zu salben. Was ist mit diesem Heiligtum gemeint, das hier gesalbt werden soll? Da haben sich die Theologen recht viel die Köpfe zerbrochen, oder jedenfalls zerbrochen hoffentlich nicht, aber angestrengt. Und die eine Möglichkeit sagen, die einen sagen, das ist ein Allerheiligster, das ist eine Person, das könnte also Jesus Christus zum Beispiel sein, der Messias, der wird gesalbt, dann müsste man übersetzen, und einen Allerheiligsten zu salben, was vom Hebräischen her möglich ist, aber die ganz genauen Hebräischkenner sagen, das ist nicht möglich, weil hier der Artikel fehlt. Das heißt, hier steht im Hebräischen kein Artikel, und wenn es sich auf den Messias bezöge, müsste unbedingt der Artikel stehen. So sagen die Hebräischkenner. Also Karl Delitzsch zum Beispiel sagt das. Ich lese das vor. Könnte der Messias gemeint sein? Wohl nicht, denn es fehlt im Hebräischen vor Heiligtum der bestimmte Artikel. Wenn das Wort Heiligtum ohne Artikel verwendet wird, ist im Alten Testament immer eine Sache gemeint, nicht eine Person. Das Zusammenhang drängt uns dahin, an einen Tempel zu denken. Es geht um die Zukunft der Stadt und des Heiligtums. Das war ja das Thema. Aber was für ein Tempel? Ein mit Menschenhänden gemachter materieller Tempel oder ein neuer ewiger Tempel? Der Ausdruck das Heilige der Heiligen wird in 2. Mose auf den Altar bezogen, also auch auf verschiedene Gegenstände des Tempels. Hier noch etwas, das kann deshalb nicht der materielle jüdische Tempel gemeint sein, weil in Daniel 9,24 im Hebräischen der Artikel fehlt. Keil schreibt, an das Allerheiligste des unter Zerubabel wieder aufgebauten irdischen Tempels zu denken, verbietet das Fehlen des Artikels, da das Allerheiligste der Stiftshütte wie des Tempels konstant im Alten Testament immer Kodesh HaKodeshim heißt, also das Heilige des Heiligen. Aber das steht hier gerade an dieser Stelle nicht. An unserer Stelle heißt es Heilige des Heiligen ohne Artikel. Also ein Allerheiligstes. Nicht das Allerheiligste, sondern ein Allerheiligstes. Also das ist schon richtig übersetzt hier. Ich weiß nicht, wie steht es bei euch in den Übersetzungen?
In Synodale steht, wie zum Person. Die Vermassung wird sehr durchsichtig.
Einen Allerheiligsten. Ja, das ist diese Meinung. Aber da ist das Problem, dass der Artikel fehlt. Und das ist von daher, sagen die Hebräischkenner, nicht möglich. Wie steht es sonst bei der Schlachter? Ein Allerheiligstes. Und auch Luther hat ein Allerheiligstes. Und ich glaube sogar auch Elberfelder hat, glaube ich, auch einen. Ja, also da sind sich die Deutschen, die gründlichen Deutschen, sind sich da alle einig. Das ist noch angenehm, positiv. Braucht man also gar nicht so lange diskutieren, wenn sie sich alle einig sind. Es ist aber nicht an den irdischen Tempel zu denken von Zerubabel. Denn wenn der Zerubabel-Tempel, überlegen wir uns mal, als die Juden zurückgekehrt waren, haben sie ja gerade begonnen zu bauen. Die hatten also schon angefangen. Der Tempel stand, der Grund wurde gelegt. Aber dann haben sie aufgehört zu bauen, weil die Samaritaner kamen und die haben sie gehindert am Bauen und dann wurde nicht weitergebaut. Dann wurde vom Jahre 537 bis zum Jahre 520, 17 Jahre lang wurde nichts getan. Gar nichts. Im Jahre 520 kamen zwei Propheten. Und die haben das Volk neu aufgerufen. Wer waren die zwei Propheten? Haggai und Zacharia. Baut den Tempel. Und da gehorchten Zerubabel und Josua, der Hohepriester. Da gehorchten sie. Und man begann den Tempelbau wieder von vorne. Man hat wieder begonnen zu bauen. Und dieser kleine Zerubabel-Tempel wurde dann fertig fünf Jahre später, im Jahre 515 vor Christus. Könnte der Tempel gemeint sein? 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk, um einen Allerheiligstes, also das Allerheiligste dieses Tempels zu sagen. Erstens ist es komisch, wieso 70 Jahrwochen? Das waren ja gar nicht 70 Jahrwochen, das waren höchstens ein paar Jahre. Ja? Das sind niemals 490 Jahre oder so. Das, allein das würde schon nicht passen. Aber auch, und da sagen wieder die Hebräischkenner sagen, das kann nicht sein, weil dieser Artikel hier fehlt. Es muss also irgendein Allerheiligstes sein. Unsere Stelle redet von einer objektiven Stätte, wo Gott unter seinem Volk wohnen und sich ihm bezeugen will. Das Salben ist der Akt, durch welchen diese Stätte zu einer heiligen Stätte der Gegenwart und Offenbarung Gottes geweiht wird. Es geht hier also um die Herstellung einer neuen Stätte der Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Und zwar, und das ist hier entscheidend, eine, die im Zusammenhang steht mit der gänzlichen Beseitigung der Sünde und der Abtrünnigkeit und mit dem Erscheinen der ewigen Gerechtigkeit und mit dem Abschließen aller Prophetie in dem vollendenden Zustand. Welcher Tempel ist das? Welcher Tempel kann das sein? Welches Allerheiligste ist? Bitte. Es kann nur der sein. Es kann nur der Ewige sein, von dem Hesekiel gesagt hat. Denkt mir dran, Hesekiel war damals in aller Munde. Hesekiel war der moderne Prophet damals. Also der hat der war der Zeitgenosse dieser Leute. Der hat in Chaldea geweissagt. Und dort, der hat gesagt, wir haben es ja gelesen, Hesekiel 37, dass wenn sie Buße tun und zurückkommen, dann wird Gott den Ewigen, sie in das ewige Land bringen und den zweiten David bringen und den ewigen Bund schließen und sein Heiligtum in ihrer Mitte errichten und er wird dort in seinem Heiligtum in der Mitte der Israeliten wohnen für ewig. Das war in Hesekiel 37 der letzte Vers. Ja, eigentlich die zwei letzten, drei letzten Verse. Den ewigen Bund, den gebe ich ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte für ewig. Und meine Wohnung wird über ihnen sein und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. Und die Völker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum für ewig in ihrer Mitte ist. Und dieses Heiligtum wird ja dann beschrieben. Hesekiel 40. 41, 42, 43, 44, 45, bis 48 wird 9 Kapitel lang wird dieses Heiligtum und die Umgebung des Heiligtums beschrieben und der neue Gottesdienst wird beschrieben. Ein perfekter Gottesdienst. Alles ist dort perfekt. Und ewig, ganz wichtig. Perfekt und ewig. Also, das ist sehr, sehr naheliegend, dass wir hier an eine Wiederherstellung Jerusalems denken müssen, dass Jerusalem so wiederhergestellt wird, dass es nie mehr zerstört werden wird. Bitte? Schauen wir mal in Jeremia 31. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, Tage kommen. spricht der Herr, da schließe ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann werden sie nicht mehr einer seinen Nächsten und seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Jeremia. Daniel hat in Jeremia studiert. Und er war in Kapitel 29 gewesen. Und jetzt ist er hier Kapitel 31. Sind wir in Kapitel 31. Und dann lesen wir weiter. Vers 38, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da diese Stadt für den Herrn wieder gebaut werden wird, vom Turm Hanael bis zum Ektor, und die Meschner wird weiter fortlaufen, geradeaus über den Hügel Gareb, und sich nach Goa wenden, und das ganze Tal der Leichen und der Fettasche, und alle Terrassengärten bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rosttores nach Osten zu, wird für den Herrn heilig sein. Die Stadt soll nicht mehr niedergerissen noch zerstört werden in Ewigkeit. Eine Stadt, die wird so herrlich sein, jetzt wird Jerusalem wiederhergestellt, und zwar so wiederhergestellt, dass es nie, nie, nie mehr zerstört werden wird. Herrlich. Und hier spricht der Engel von 70 Wochen, um dieses Ziel zu erreichen, müssen mindestens noch 70 Wochen ablaufen. Es heißt hier, diese Wochen müssen auf alle Fälle ablaufen. Die sind bestimmt über das Volk Israel und über die heilige Stadt, um dann schlussendlich das Ziel zu erreichen. Das Ziel wird sein, keine Sünde mehr, ewige Gerechtigkeit, kein Prophet mehr nötig und ein ewiges Allerheiligstes, das gesalbt wird, ein ewiger Tempel, ein ewiges Tempel Innenraum, also das Innerste, der innerste Raum des Tempels. Der wird ewig sein und der wird gesalbt werden. Also, das spricht alles vom gleichen Zeitpunkt. Es ist der Zeitpunkt der Vollendung. Das, wonach sich jeder Israelit so gesehnt hat, und weil sie haben ja gelesen, den Jesaja und den Jeremia und den Ezekiel. Sie wussten, dass Gott es versprochen hat. Also, das ist jetzt schon, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Jetzt können wir, ich denke, da sind sich übrigens auch viele, viele Ausleger einig, dass es tatsächlich um einen Vollendungspunkt hier geht. Nicht um irgendeinen Punkt in der Geschichte, sondern es geht, das ist Abschluss, das ist Ewigkeit, da ist nichts mehr zu tun dann. Gut. Also. Das nächste ist, wir müssen uns jetzt diese drei Abschnitte anschauen. Wir haben ja hier drei Abschnitte. Es heißt hier, so wisse denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang werden Platz und Graben wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in bedenkensreichen Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und so weiter. Das heißt, wir haben hier drei Teile. Wir haben der erste Teil 7 Wochen, der zweite Teil 62 Wochen, der dritte Teil, 1 Woche. Das ist dann in Vers 27. Drei Zeitabschnitte. Übrigens, jetzt müssen wir zuerst zur Übersetzung. Jetzt, wer die Schlachter-Übersetzung hat, der, bei dem steht was anderes. Wer die Elberfelder hat, bei dem steht so wie bei mir. Der Schlachter hat, jetzt, welche Übersetzung ist jetzt richtig? Bei Schlachter steht, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen bis zu einem Gesalbten, einen Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Punkt. Oder? Und da steht, sind es 7 Wochen. Punkt. Und 62 Wochen lang wird gebaut. Das ist ein Riesenunterschied. Nun, jetzt müssen wir zu, wenn man so eine, wenn so verschiedene Übersetzungen sind, muss man sich auch ein bisschen, darf man ruhig den Übersetzern ein bisschen über die Schulter schauen. Auch wenn man nicht Hebräisch kann, aber man kann denken. Und das Denken zeigt uns, wenn er hier fortsetzt mit nach den 62 Wochen in Vers 26, wenn er sagt, nach den 62 Wochen, dann muss es doch bedeuten, aha, er sagt nicht nach den 69 Wochen. Das heißt, es sind tatsächlich 3 Abschnitte, nicht 2. Sonst hätte er ja gesagt nach den 69 Wochen. Versteht ihr? In Vers 26. Er setzt fort und sagt nach den 62 Wochen. Und das steht in Schlachter und in Elberfelder gleich. Nach den 62 Wochen wird ein Gesandter ausgerottet werden. Hätte er gemeint, die 62 plus die 7, die gehören zusammen, dann hätte er gesagt, nach den 69 Wochen wird der Gesandte ausgerottet werden. Aber er meint es nicht, dass das zusammengehört. Er spricht von einzelnen Abschnitten. Das heißt, ein Abschnitt ist wirklich 7 Wochen, dann da geschieht irgendetwas. Dann ist ein Abschnitt 62 Wochen, da geschieht auch etwas. Und dann ist ein Abschnitt eine Woche, da geschieht auch etwas. Das heißt, zu jeder Woche wird auch etwas gesagt. Da wird, zu jedem Abschnitt wird etwas gesagt. Das heißt, keiner dieser 3 Abschnitte ist ein Nichtssagender. Würden wir aber übersetzen, sind es 7 Wochen plus 62 Wochen, dann würde er zum ersten Absatz gar nichts sagen. Zum ersten Abschnitt gar nichts sagen. Dann würde man sagen, wieso sagt er denn 7 plus 62? Kann er doch von gleich 69 sagen. Was soll denn das? Vor allem, er sagt nichts über diese 7 Wochen, was da geschieht. Wenn wir aber einen Punkt setzen, und das Hebräische ist hier, natürlich kann man so oder so übersetzen im Hebräischen, aber es ist viel naheliegender vom Hebräischen, dass er 3 Abschnitte hat, jeder Abschnitt hat eine Zeitangabe und jeder Abschnitt, da geschieht etwas. Es wird, zu jedem wird irgendetwas gesagt, da wird irgendetwas, jeder Abschnitt wird gekennzeichnet von irgendetwas. Also, würden wir jetzt übersetzen, sind 7 Wochen plus 62 Wochen, dann haben wir eine Leeraussage zu den ersten 7 Wochen. Null. Würden wir aber übersetzen, bis zu den Gesalbten, einem Fürsten sind es 7 Wochen, dann wissen wir, aha, der erste Abschnitt geht bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten. Punkt. Der zweite Abschnitt, das ist der Abschnitt des Bauens, da wird gebaut, 62 Wochen. Und der dritte Abschnitt, da wird ein Gesalbter ausgerottet und so weiter. Versteht ihr? Da hat man, wenn man einen Punkt setzt, dann hat man wirklich 3 Abschnitte, wo bei jedem Abschnitt etwas geschieht. Und tatsächlich haben die Elberfelder Revidierer das erkannt und haben von der früheren Version zur anderen Version dann umgestellt. Die haben ja die Elberfelder Übersetzung revidiert und haben das erkannt und haben hier den Punkt gesetzt, wo sie früher keinen Punkt hatten. Die Schlachter, da hatte der alte Schlachter, hatte es richtig, und die Revidierer haben leider den Punkt rausgenommen. Das ist schade. Also hier ist die Revision schlechter als die ursprüngliche. Das bedauere ich. Wenn man dann andere Übersetzungen vergleicht, zum Beispiel Van Heidens Übersetzung, der hat auch einen Punkt hier gesetzt. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, wie viele Übersetzungen hier einen Punkt haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde. Aber es sind eine ganze Reihe von deutschen Übersetzungen, die hier mit Punkt übersetzen.
Bei welchem Wort?
Der Punkt gehört nach 7 Wochen. Da gehört der Punkt. Bitte?
Russisch ist auch so wie Schlachter.
Russisch ist wie Schlachter. Ich suche gerade, welche. Hier habe ich es. Also bitteschön. Luther 1912 hat einen Punkt. Luther 84 hat einen Punkt. Schlachter 51 hat einen Punkt. Zürcher 1931 hat einen Punkt. Menge Übersetzung hat einen Punkt. Die neue evangelistische Übersetzung auch. Patloch auch. Grünewald auch. Die Textbibel auch. Also es ist eine ganze Reihe von deutschen Übersetzungen. Dazu kommt die revidierte Elberfelder und die revidierte Zürcher. Also es ist schon eine ganze Reihe von deutschen Übersetzungen, die hier meines Erachtens richtig übersetzt haben. Also. Jetzt muss ich gerade schauen, wo ich meine...
Sollen wir kurz ein Lied singen?
Ja, singen wir das Lied, genau.
196.
Wir haben also drei Abschnitte, 7 Wochen, 62 Wochen und eine Woche, wobei die letzte dann geteilt wird, das werden wir dann sehen in Vers 27, um den Frevel zu verschließen, die Sünde zu versiegeln, die Schuld zu sühnen, ewige Gerechtigkeit zu bringen, Gesicht und Prophet zu versiegeln und das Allerheiligste zu sagen. Jetzt schauen wir uns das an, was wir gesagt. Drei Zeitabschnitte. Was wird in der Zwischenzeit bis zur Erfüllung dieser herrlichen Hoffnung Israels geschehen? Der Engel informiert ihn, dass diese 70 Wochen dreigeteilt sind. Und wir müssen sie also unterscheiden. Es geschieht nicht in diesen drei Teilen nicht immer das Gleiche. Jeder Teil hat ein ganz besonderes Charakteristikum. Und wenn man dann den ersten Zeitabschnitt uns anschauen. Diese 7 Wochen, die haben einen klaren Anfang und haben ein klares Ende. Der Anfang ist das Ausgehen des Wortes, dass Jerusalem wieder hergestellt werden soll und gebaut werden soll. Das Ende ist, dass ein Gesalbter kommt, ein Fürst. Das ist hier klar. Also vom Ausgehen des Wortes bis zum Kommen eines Gesalbten verstreichen 7 Wochen. Was aber interessant ist für uns ist, es wird keine Rede von Bauen. Keine Rede von irgendetwas, das was gebaut wird. In den ersten 7 Wochen. Gebaut wird 62 Wochen lang. Aber erst nachdem dieser Fürst, dieser Gesalbte gekommen ist, erst dann wird gebaut. Der Text ist da ganz klar. Die Bauzeit ist nicht die ersten 7 Wochen. Die Bauzeit ist erst von Woche 8 an, also wo dann der längere Abschnitt mit den 62 Wochen beginnt. Es war für mich eine große Entdeckung, nach vielen, vielen Jahren Bibelstudium. Brauchte ich so lange, bis ich auf das kam, aber es ist so klar. Der Text ist ganz klar. Und die Ausleger machen viel zu wenig darauf aufmerksam. Jerusalem soll gebaut werden. Der Befehl kommt, oder der Befehl, das Wort. Wenn bei euch Befehl steht, das dürft ihr schon ausbessern. Steht gar nicht im Griechischen, im Hebräischen steht hier nichts von einem Befehl, von einem Wort steht. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Also ein Wort geht aus, Jerusalem soll wiederhergestellt werden, gebaut werden, aber es wird nichts gebaut. Und dann kommt einer, der ist ein Gesalbter, aber der ist auch ein Fürst. Wer auch immer das ist, lassen wir es mal offen. Dann heißt es, und 62 Wochen lang wird gebaut. Jetzt haben wir es wortwörtlich. 62 Wochen wird gebaut. So steht es im Hebräischen Text. 62 Wochen wird gebaut. Lange Bauzeit, aber es ist so. Lange Zeit wird gebaut. Wie steht bei dir?
Wiedergebaut. Wiederhergestellt. Was zerstört war.
Ich muss gerade zurückgehen und schauen. Wo habe ich jetzt den Text? Vom Ausgehen des Wortes Juden wiederherzustellen und zu bauen sind 7 Wochen. Und 62 Wochen werden Platz und Graben wiederhergestellt und gebaut werden.
Also früher waren die und jetzt wurden sie zerstört und wieder aufgebaut.
Wiederhergestellt, genau. Wiederhergestellt, also Platz und Graben werden wiederhergestellt und die Stadt, also es wird wieder gebaut. Dieses Wiederhergestellt zeigt, dass es sich um die Wiederherstellung des Kaputtgemachten dass es um die Wiederherstellung des Kaputtgemachten geht. Genau. 62 Jahre lang wird das, was zerstört war, wiederhergestellt und gebaut. Und zwar in bedrängnisreichen Zeiten. Jetzt gehen wir wieder zu unserer... Hier waren wir.
Dann steht noch, das Volk kommt zurück. in synodale Übersetzung. Und 62 Jahreswochen und das Volk kommt zurück und dann werden die Straßen und Mauern wiederhergestellt.
Also ich weiß nicht, was das für eine Vorlage ist. Nein, das ist nicht aus dem Hebräischen. Vielleicht geht die Synodal hier nach dem griechischen Text. Das könnte sein, ich weiß es nicht. Weil der griechische Text hat hier schon auch Zusätze. Müsste ich jetzt aber nachschauen. Na, jetzt mal, vielleicht bleiben wir mal bei dem deutschen Text, den wir haben. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Also 62 Wochen lang wird gebaut, wiederhergestellt, das, was kaputt war. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Also es wird ganz normal weitergezählt. Das ist hier ganz wichtig. Die 62 Wochen sind jetzt um. Und was geschieht jetzt? Jetzt wird ein Gesalbter ausgerottet. Und nachdem das gezählt wird, wird weitergezählt. Es fehlt ja noch eine Woche. Es wird also nicht erst später weitergezählt, sondern unmittelbar daran angeschlossen, an die 62 Wochen, kommt diese eine Woche. So wie unmittelbar an die 7 Wochen die 62 Wochen kommen, so kommt unmittelbar an die 62 Wochen die eine Woche. Also da ist nichts dazwischen. Nach den 62 Wochen, das heißt, sobald also die 62 Wochen abgelaufen sind, nicht, das bitte nicht falsch verstehen, nicht eine unbestimmte Zeit, 1000 Jahre oder 500 Jahre nach den 62 Wochen, dann irgendwann kommt auch eine weitere Woche. Nein, nein, nein. Nach Ablauf der 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet. Das ist, am Ende der 62 Wochen heißt es, geschieht die Ausrottung des Gesalbten. Also unmittelbar danach. Und jetzt kommt der dritte Abschnitt, das ist eine Woche. Der wird also von der Ausrottung des Gesalbten angezählt. Da ist ja der Gesalbte, dieser eine Gesalbte da, der ausgerottet wird. Und das dauert dann 7 Jahre, also ist eine Woche, eine Jahrwoche. Und was geschieht jetzt da? In dieser einen Woche? Das heißt hier im Text, eine Woche lang, lesen wir Vers 26. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet und es wird keiner für es sein. Und die Stadt und das Heiligtum verderben wird sie das Volk eines Fürsten. Also die Stadt und das Heiligtum, die zwei werden verdorben, also die Stadt und der Tempel werden verwüstet, verdorben heißt im Hebräischen hier, werden verwüstet durch das Volk eines Fürsten, der kommt. Also im Zusammenhang, beachten wir bitte genau, was der Text sagt. Im Zusammenhang mit der Ausrottung dieses Gesalbten geschieht die Verwüstung des Heiligtums und die Verwüstung der Stadt. Da ist nicht Jahrzehnte dazwischen. Der Text verbietet hier irgendwelche Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende hineinzuschieben. Das dürfen wir nicht. Der Text erlaubt es nicht. Also nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet und es wird keiner mehr da sein dann, also kein Gesalbte, das Volk hat dann keinen mehr. Und die Stadt und das Heiligtum, diese werden verdorben. Durch das Volk eines Fürsten, der kommt, der heranrückt, der kommt. Und sein Ende ist in der Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, ein fest beschlossenes Maß an Verwüstung. Vers 27, und stark machen wird er einen Bund in vielen eine Woche lang. Jetzt haben wir eine Woche, die hat uns ja noch gefehlt. Also nach den 62 Wochen kommt eine Woche. Und diese eine Woche, da geschieht auch wieder einiges. Das ist die Katastrophenwoche. Was da alles geschieht, ist ja furchtbar. Der macht einen Bund und dann in der Mitte der Woche lässt er Opfer und Gabe aufhören und über dem Flügel der Gräuel steht ein Verwüster und zwar so lange, bis Vernichtung und fest beschlossen ist, sich auf den zu Verwüstenden ergießen wird. Das ist die Katastrophenwoche. Also die erste, wir haben drei Zeitabschnitte. Der erste Zeitabschnitt, der ist recht positiv. Da wird noch zwar nicht gebaut, aber man hat Hoffnung, es wird jetzt was kommen. Was kommt? Ein Gesalbter, ein Fürst kommt. Sobald dann der Gesalbte, der Fürst da ist, dann fängt man an zu bauen. Und dann wird 62 Wochen lang gebaut. Und wenn dann 62 Wochen lang gebaut worden ist, dann wird ein Gesalbter getötet, ausgerottet. Und es beginnt eine furchtbare Zeit. Eine Katastrophenzeit. Das Opfer hört auf und ein Gräuel der Verwüstung und so weiter. Also hier heißt es, wie heißt es ja, über den Flügel der Gräuel, ein Verwüster. Das alles muss noch geschehen, sagt der Engel zu Daniel. Vorher gibt es kein neues Jerusalem mit ohne Frevel und ohne Sünde und ewige Gerechtigkeit und ein gesalbtes Allerheiligstes. Bevor das nicht geschieht, musst du noch warten, Daniel. So schnell kommt das neue Jerusalem nicht, das im Hesekiel versprochen ist. Das war sehr ernüchternd, sehr schwer für den Propheten. Das war eine ganz neue Botschaft. Bitte. Da müssen wir erst drauf kommen. Wir müssen es ja nach vortasten jetzt, oder? Wir können nicht einfach sagen, das ist das und das ist das. Es muss ja uns aus dem Text heraus erarbeitet werden. Sonst hängen wir wieder in der Luft. Wir können nur sicher sein, wenn wir ganz klare Anhaltspunkte finden in der Schrift, und zwar im Danielbuch natürlich, nicht irgendwo anders. Im Danielbuch müssen wir die Anhaltspunkte finden, um das zu lösen. Und das kann nur im Danielbuch die Antwort sein. Wir sind ja am Auslegen von Daniel. Und die Leute, die dieses Buch Daniel bekommen haben, die haben mit dem Buch Daniel alles, was sie brauchen. Also haben wir auch alles mit dem Buch Daniel, was wir brauchen, um Daniel zu verstehen. Wir brauchen keine Offenbarung, um Daniel zu verstehen. Wir brauchen Daniel, um Daniel zu verstehen. Also deshalb bleiben wir im Buch Daniel und suchen wir jetzt nach, tasten wir uns weiter. Aber bevor wir weiter tasten, müssen wir ja noch einige Fragen klären. Ab wann wird denn gezählt? Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Jetzt wurden es gibt gerade fünf Vorschläge. Es gibt fünf Vorschläge, ab wann wir zählen. Zum Beispiel ein Vorschlag, der sehr, sehr bekannt ist in der Geschichte der Christenheit und der sich auch bei vielen herumgesprochen hat. Das ist der Vorschlag, wir zählen einfach vom Jahre 444 an. Wieso? Ja, weil das so gut passt. 444, und dann rechnen wir weiter und dann kommen wir schon irgendwie auf Christus.
So geht.
Aber das ist natürlich der falsche Weg, so dürfen wir nicht vorgehen. Aber jetzt schauen wir uns das mal an. Der Vorschlag ist, der Zeitpunkt, von dem angezählt wird, ist also die Erlaubnis des Artasaster an Nehemia zurückzukehren nach Jerusalem und den Mauerbau zu vollenden. Das ist Vorschlag Nummer 1. Das Problem mit diesem Vorschlag ist, wenn wir uns mal Gedanken machen, wieso denn gerade das Jahr 444? Wir sind doch jetzt im Jahre 539. Das wären ja fast noch 100 Jahre, die zu verstreichen haben, bis das Ganze erst losgeht. Schon mal eigenartig. Außerdem, ist es wirklich das Wort, der Zeitpunkt, wo das Wort ausging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen? Ist das das Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen? Als Nehemia den König um Erlaubnis bittet, ob er doch nach Jerusalem zurückkehren darf und die Stadtmauer vollenden darf. Das ist ein bisschen schwierig. Die Häuser waren ja schon längstens gebaut. Was hat Haggai gesagt? Ihr wohnt in getäfelten Häusern. Und das Haus des Herrn liegt Wüste. Die haben doch schon längstens Häuser gebaut in Jerusalem. Es kann doch nicht sein, dass die Vollendung des Mauerbaus erst der Zeitpunkt ist, von dem an zu zählen ist, dass Jerusalem wiederhergestellt werden wird. Die Jerusalem, die haben gleich angefangen, als die zurückgekehrt waren. Die haben gleich angefangen, sich Häuser zu bauen. Die haben den Grundstein gelegt für den Tempel. Man hat kräftig begonnen zu bauen. Also das passt allein von daher nicht. Sag mal, ja, aber vielleicht, wir hätten ja einen zweiten Vorschlag. Wir können den Vorschlag nehmen, im Jahre 458 kam doch der Esra zurück. Und der Esra, der war noch vor dem Nehemia da. Esra kam zurück mit einem Teil des Volkes und er hat dann die religiöse Reformation durchgeführt. Das heißt, der hat die heiligen Schriften wieder auf den Platz gestellt, wo sie hingehören. Das heißt, der hat das Wort Gottes gelehrt. Das wurde an die erste Stelle gestellt. Und nur das hat aber nicht viel zu tun mit dem Aufbau der Stadt. Das Edikt oder das Gebot, dass Esra zurückkehrt mit einer Schar von Israeliten aus der Gefangenschaft zurückkehrt, um dort jetzt die religiöse Reform durchzuführen, das passt auch nicht, das ist das vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Das passt auch nicht gut. Der Zeitpunkt wäre schön, weil da könnte man gut rechnen von da. Wenn man da von da an rechnet, dann kommt man auf eine gute Zeit, ja. Aber es passt nicht von der Sache. So sympathisch der Vorschlag ist, er geht von der Sache her nicht, denn es war nicht das Wort, das ausging, um Jerusalem zu bauen und wiederherzustellen. Na, dann sagen wir ja, aber was wäre mit dem Vorschlag von Darius? Der hat doch auch einmal ein Edikt gegeben, man dürfe den Tempelbau fortsetzen. Es war damals, als die Samaritaner haben die Israeliten angeklagt beim König Darius, haben gesagt, die bauen da eine rebellische Stadt auf. Und dann, aber der hat dann doch nachgeforscht in den Schriften, hat festgestellt, der König Kyros hat das erlaubt. Und dann ging diese Erlaubnis heraus, sie dürfen den Tempel weiterbauen. Im Jahre 520, es war genau zu der Zeit, als der Zacharia und Haggai das Volk aufgerufen haben, baut den Tempel wieder weiter. Dann haben sie den Tempel weitergebaut. Nur, es war nicht das Wort, vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen. Jerusalem war schon wiederhergestellt im Jahr 520. Es waren schon 19 Jahre verflossen. Die hatten schon 19 Jahre lang Häuser in Jerusalem. Und 19 Jahre lang ist eine lange Zeit, oder? Auch das passt nicht. Ja, aber jetzt haben wir eins. 538, das war das Jahr, wo sie zurückgekehrt waren. 538, unter Zerubabel, da kamen sie zurück und haben sofort begonnen zu bauen. Also das ist das Sympathischste von allen Vorschlägen bis jetzt. Das Edikt des Kyros, in Esra wird es beschrieben, Esra Kapitel 1, Vers 1. Die Israeliten sollen gehen und sie wurden noch unterstützt finanziell und baut das Haus des Herrn. Auch in 2. Chronik 36 am Ende ist dasselbe. Das Einzige, was dagegen spricht, also das wäre für mich der sympathischste Zeitpunkt, das genau der Zeitpunkt, wo ja auch Daniel gebetet hat. Das war das Jahr, wo er gebetet hat, im Jahr 539. Und gerade im nächsten Jahr war die Rückführung. Das würde gut passen. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, in den ersten 7 Jahren wurde nicht gebaut. In den ersten 7 Wochen wurde nicht gebaut. Dann passt es nicht. Als sie zurückkamen, haben sie sofort gebaut. Aber von dem Text her, der Text sagt nicht, 69 Jahre lang wird Jerusalem gebaut werden. Nein, 69 Wochen lang. Jahrwochen lang. Nein, 62 Jahrwochen. Die ersten 7 Wochen wurde nichts gebaut. 62 Wochen wurde gebaut. So sympathisch dieser Ausgangspunkt wäre, den können wir auch nicht nehmen. Ja, was bleibt uns jetzt noch übrig? Gibt es denn noch irgendein Wort vom Ausgehen, wo das Wort ausging, Jerusalem zu bauen und wiederherzustellen? Gibt es noch ein Wort? Wann ging das Wort aus, Jerusalem wiederherzustellen und wieder zu bauen? In Jeremia. Jeremia, der Prophet selber, bekam von Gott das Wort, dass Jerusalem wiederhergestellt werden soll und gebaut werden soll. Und Daniel hat gerade Jeremia gelesen. Jetzt, wo steht denn das? Ich habe hier ein paar Stellen im Jeremia. Wir können zum Beispiel lesen Jeremia 29, Vers 10.
Mhm.
Jeremia 29, Vers 10, da heißt es, so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen, um mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mich mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen, also aus allen Völkern, aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Aber da steht noch nichts vom Baum, nur von Rückführung. Gut, Kapitel 30. Vers 1, 30, Vers 3. Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr, und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Vers 8. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, der Herrscher, und da zerbreche ich sein Joch, also das Joch des Fremdherrschers, von deinem Hals und zerreiße ich deine Stricke und Fremde sollen ihn nicht mehr dienstbar machen, sondern sie werden den Herrn, ihren Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecke. Und du fürchte dich nicht bei mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und er schrick nicht Israel, denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft, und Jakob wird zurückkehren und Ruhe haben, und er wird sicher sein und niemand wird ihn aufschrecken, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten, denn ich werde ein Ende machen mit ihm. Aber es ist immer noch keine Rede vom Bauen. Weiter, Vers 18. So spricht der Herr, siehe, ich will das Geschick der Zelte Jakobs wenden und über seine Wohnungen will ich mich erbarmen. Und die Stadt wird auf ihrem Hügel wieder erbaut und der Palast an seinem rechten Platz stehen und Lobgesang und die Stimme der Spielenden soll wieder von ihnen ausgehen, und ich will sie vermehren, und sie werden sich nicht vermindern, und ich will sie herrlich machen, und sie werden nicht gering werden, und seine Söhne werden sein wie früher, und seine Gemeinde wird von mir feststehen. Alle seine Unterdrücker aber werde ich heimsuchen, und sein Mächtiger wird aus ihm selbst sein, und sein Herrscher aus seiner Mitte hervorgehen, und ich will ihm Zutritt gewähren, und er wird mir nahen. Denn wer ist es, der sein Herz verpfändet, um zu mir zu nahen, spricht der Herr? Ihr werdet mein Volk, und ich werde euer Gott sein. Oh, da spricht es aber schön. Da spricht von einer großartigen Vollendung. Er verspricht ihnen hier nicht nur, dass sie zurückkehren, er verspricht ihnen, oder er sagt ihnen jedenfalls so, die Stadt soll auf ihrem Hügel wieder gebaut oder erbaut werden und der Palast wieder auf dem rechten Platz stehen. Er spricht von einer Wiederherstellung, von einem Wiederbauen. Er spricht dann von einer, dass er sie im Zusammenhang mit dieser Wiederherstellung führte sie in eine herrliche Zeit hinein. Ein Herrscher wird kommen und sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Das ist genau das, was wir haben in Daniel Kapitel 9, Vers 24. Es wird wieder herrlich werden. Die Sünde und der Frevel, die werden versiegelt werden. Eine ewige Gerechtigkeit wird kommen. Und dann wird ein Allerheiligstes schlussendlich gesagt werden. Das heißt, es gibt einen Zeitpunkt, wo alles beginnt. Und der Baubeginn, von dem Baubeginn an, wird sich etwas hinziehen. Aber es wird eine schwere Zeit werden. Aber das Ziel wird erreicht werden, ein neues Jerusalem. Und das Ausgehen des Wortes könnte also durchaus hier gemeint sein, es ist das Wort Gottes an Jeremia, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll und wiederhergestellt werden soll. Dass es ein göttliches Wort ist, nicht ein menschlicher Befehl. Das könnte durchaus sein. Lesen wir noch Kapitel 31, Vers 3. Kapitel 31, Vers 3. Und der Herr ist mir von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut, Jungfrau Israel. Und dann Vers 31, Kapitel 31, Vers 31 haben wir schon gelesen. Tage kommen, da schließe ich einen neuen Bund mit dem Hause Israel. Kapitel 31, Vers 40, das ganze Tal, Vers 38, Tage kommen, da diese Stadt für den Herrn wieder gebaut werden wird. Vom Turm Hanael bis zum Ektur, die Messschnur wird vom Hügel Gareb zum wird sich nach Goa wenden, das ganze Tal der Leichen und der Fettasche und alle Terrassengärten bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rostores nach Osten zu, wird für den Herrn heilig sein. Die Stadt soll nicht mehr niedergerissen noch zerstört werden. Jetzt haben wir es. Die Stadt soll wieder erbaut werden, und zwar so erbaut, dass sie nie mehr abgerissen werden wird. Das ist doch ein ganz klares Wort von der Wiederherstellung Jerusalems, und zwar von einer so einen Wiederherstellung, die absolut ist. Also, was ist jetzt das Datum? Das, was am besten passt, meines Erachtens, von all diesen Vorschlägen, ist wirklich das Letzte.
Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, ich habe hier eine Elbequelle, da steht in Vers 26,
von
25, zweiter Teil, 9, Daniel 9, 25, zweiter Teil, um 62 Wochen werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein. In der Vergangenheit.
Steht das in eckige Klammer oder?
Nein. In eckige Klammer steht.
Steht was?
In eckige Klammer steht lang. Das heißt, daraus könnte man schließen, es wird gebaut. Aber da steht in Klammer, nicht in eckige Klammer steht, dass es schon wiederhergestellt und gebaut sein. Das heißt, von dem her bedeutet das, dass vor 62 Wochen wurde es schon fertig gebaut und 62 Wochen lang besteht es schon.
Ich muss gerade im Hebräischen nachschauen. Das ist 9, Vers 25, oder?
9, Vers 25, der zweite Teil.
Also hier steht ein Verb im Passiv, ganz normales Verb im Passiv und in der normalen Normalform, das heißt hier Kal auf Hebräisch, die Kalform, also man müsste übersetzen, es wird gebaut und das in die Zukunft versetzt, es wird gebaut werden. Also Passiv-Zukunft heißt, es wird gebaut werden. Nicht gebaut worden sein oder gebaut sein. Also das ist das ganz normale Zukunftsform. Also hier ist es im Hebräischen ein Waf-Konsekutivum, wer Hebräisch kann. Das ist ganz normale Zukunftsform, aber im Passiv. Also bauen, es wird gebaut und jetzt kommt die Zukunft, es wird gebaut werden. Also das ist rein grammatisch. Dass es gebaut ist, das wäre ja eine Zustandsangabe. Wie kann das würde ja bedeuten, 62 Wochen lang ist die Stadt gebaut. Ja, und wann wird sie gebaut?
Genau, das wäre ja dann die ersten
Dinge. Ja, aber gerade dort ist keine Rede von, dass es gebaut wird.
Ja, ich meine, Sie kennen den Urtext, aber hier steht halt, dass es schon besteht.
Also das sind sicher sehr gescheite Leute, die Elberfeld übersetzt haben, die schätze ich sehr, sehr. Aber ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Möglicherweise kann man es im Hebräischen wohl dann auch so deuten, und Sie haben es so gedeutet, aber das normale, ganz normale Verb, das hier steht, ist, es wird gebaut werden, und dann muss ich das so lassen.
Ja. Fußnote steht, es könnte auch übersetzt werden, gebaut werden.
In der Fußnote?
Ja, in der Fußnote.
Ja, das ist ja immerhin fair, oder? Dass Sie das sagen.
Ja, aber es gibt anscheinend auch einen Grund, dass man das in die ersten Linien kommt.
Ja, ich meine, die Übersetzer lassen sich natürlich schon von einer Theologie leiten, ist ja klar. Für sie ist es so undenkbar, dass die Bauzeit so lange ist, oder? Sie denken sich, wie kann man 400 Jahre lang bauen? Das geht doch gar nicht. Und dann sagen sie sich, na gut, dann kommt die Ausnahme, dann tun wir hier ein Perfekt praktisch, ein gebaut sein, ein Zustands, es wird gebaut sein. Das ist ein Zustandsbeschreibung, nicht eine Aktion, es wird gebaut werden, sondern es wird gebaut sein. Nun, also, wie gesagt, jetzt ist schwierig zu argumentieren, weil wir sind jetzt keine Hebräisch-Spezialisten. Aber für uns ist doch viel wichtiger, was entspricht dem Zusammenhang mehr. Wir haben eine Schwierigkeit, wenn es hier es heißt, die Stadt ist gebaut, Zustand, dann haben wir eine Schwierigkeit, dass wir keine Stelle haben, die uns sagt, wann sie dann gebaut wird. Das heißt, gerade das Wichtige, die wichtige Aussage, dass nämlich Jerusalem gebaut wird, gerade das würde fehlen im Text. Das heißt nur, von ausgehend des Wortes, dass Jerusalem gebaut werden soll, ja, bis zu dem Gesalbten vergehen einmal 7 Wochen. Und dann 62 Wochen lang werden Platz und Graben wiederhergestellt. Also so lang. Übrigens, das lang ist deshalb eingeklammert, weil es ein Akkusativ der Zeitdauer ist. Wir sagen das im Deutschen ja auch. 62 Wochen wird gebaut. Ob wir sagen 62 Wochen lang oder 62 Wochen, das lang, das können wir uns auch sparen. Wir können also sagen, und 62 Wochen werden Platz und Graben gebaut. Und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Also, wie gesagt, vom Text her müssen wir das einfach mal so stehen lassen und wir sollten doch die üblichen Gebrauch des Wortes zuerst gelten lassen, bevor wir eine Ausnahme gelten lassen wollen. Der übliche Gebrauch ist, es wird gebaut werden. Gut, ja, jetzt ist die Frage, ja, wie entspricht das denn überhaupt der Geschichte? Also, soweit sind wir noch nicht, wir müssen erst warten. Also jetzt bleiben wir mal bei dem und wir kommen dann zurück bei der Frage nach der, wann wurde das erfüllt oder wann wird das erfüllt? Das müssen wir dann klären. Aber jetzt bleiben wir mal rein so beim Text. Wir haben einen Abschnitt, da wird nichts gebaut, da wird nichts gesagt von gebaut. Es kommt nur einfach ein Gesalbter. Und wenn der Gesalbte da ist, dann geht's los. Dann ist alles schön. Dann wird gebaut. Aber es werden schwere Zeiten sein. Das dauert 62 Wochen. Und dann kommt eine Katastrophenwoche.
Unser Text erlaubt es nicht zu glauben. Bitte. Die Synodale sagt, dass der Gesalbte kommt am Ende des 42.
Am Ende der 62. Ja. Woche.
Und wenn 62 Wochen vorbei sind, dann kommt der Gesalbte.
Steht kommt oder wieder ausgerottet?
Er wird dann zum Tode geführt.
Ja. Ja.
Wenn die 62 Wochen vorbei sind, dann wird der Gesalbte zum Tode verurteilt.
Ja, also das ist sicher. Ein Gesalbter, übrigens ohne Artikel hier, ein Gesalbter wird am Ende dieser 62 Wochen, wenn diese vorbei sind, gerade am Ende, wird ein Gesalbter getötet oder ausgerottet. Ja. Und dann hat das Volk keine Gesalbten mehr. Keinen Lohn. Was auch immer gesagt gemeint ist. Aber jetzt, ich möchte jetzt nur jetzt wieder zurück zu dem Ausgehen des Wortes. Wir hatten diese Daten hier und ich war noch nicht ganz fertig. Wir waren gewesen in Kapitel Jeremia 31, Vers 40. Ich habe gesagt, also hier, Jeremia hat ganz klar von einer Zeit gesprochen, dass Jerusalem wiederhergestellt werden wird. Und zwar so wiederhergestellt, dass es nie mehr zerstört werden wird. Also eine wirkliche, echte Wiederherstellung. Also wenn wir einen Propheten haben und ein Wort Gottes, das von einer Wiederherstellung spricht, und zwar von so einer Wiederherstellung, die wirklich radikal ist und ganz ist, dann ist es Jeremia. Das passt für mich sehr, sehr gut. Gut, wann hat er das gesagt? Nun, das eine Wort in Jeremia 25 ist in 605, das eine Jeremia 29 ist in 597, Jeremia 32 ist und auch die anderen Kapitel sind in 587. Jeremia hat also nicht an einem einzigen Jahr geweissagt, sondern über eine ganze Reihe von Jahren. Das heißt, wir haben kein klares Datum. Wir können nicht sagen, dass es ist jetzt exakt das Jahr 605 oder exakt das Jahr 597 oder exakt das Jahr 587 oder 86. Eins von diesen drei Daten oder dazwischen, aber wahrscheinlich eins von diesen drei Daten, rechnen wir mal. Jetzt, also vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten sind 7 Wochen. Jetzt müssen wir als nächstes uns jetzt Gedanken machen über diesen Gesalbten. Wer ist denn dieser Gesalbte, der hier nach 7 Wochen erscheint? Es steht hier nicht der Artikel bis zu dem Gesalbten, es ist also nicht ein ganz bestimmter Gesalbter, sondern es ist ein Gesalbter, ein Fürst. Und da habe ich, was sagt der Text? Und wir müssen uns ein bisschen jetzt einfach rein Gedanken machen vom Text her. Das Wort Gesalbter wird verwendet im Alten Testament, um vor allem zweierlei Art von Menschen zu kennzeichnen. Welche waren die Gesalbten in Israel? Wer waren die Gesalbten im Alten Testament? Der Priester war der Gesalbte oder der König. Zwar nicht jeder König wurde Gesalbter genannt, aber Saul zum Beispiel und David wurden Gesalbte genannt. Ja. Also, es kommt auch nichts Drittes in Frage, denn ein Prophet wurde nicht gesalbt, beziehungsweise wenn er mal gesalbt wurde, dann gab es vielleicht schon, dass er mal ein Prophet gesalbt wurde, aber der hieß nie der Gesalbte. Im ganzen Alten Testament nicht. Aber wenn es um den Gesalbten geht, dann spricht es entweder vom König oder vom Hohen Priester. Der Hohe Priester ist der, ist eigentlich, da gibt es eine ganze Reihe von Stellen in den Mosebüchern, dass immer der Gesalbte, der in die Gegenwart Gottes tritt, das ist der Hohe Priester. Und nun hier ist es aber, sagt er, ein Gesalbter, der auch ein Fürst ist. Also er sagt, zuerst einmal ist er ein Gesalbter und zweitens ist er auch noch zusätzlich ein Fürst. Wenn er das so sagt, er ist ein Gesalbter, ein Fürst, dann kann mit Gesalbter nicht ein König gemeint sein. Dann würde er sagen, er ist ein König und zusätzlich noch ein König. Das passt nicht. Ein König, der auch ein Fürst ist. Ja klar, jeder König ist ein Fürst. Das kann nicht gemeint sein. Aber das normale Wort für Gesalbter, das sonst verwendet wird und viel häufiger verwendet wird, ist der Hohe Priester. Das heißt, es könnte sehr, sehr gut gemeint sein, dass es geht von der Zeit, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen, bis zu einem Hohen Priester. Da kommt ein Hoher Priester. Und dieser Hohe Priester ist aber nicht nur ein Hoher Priester, der ist zugleich auch noch ein Fürst. Das ist das Besondere an diesem Gesalbten. Ein Hoher Priester, der ein Fürst ist. Das hat man ganz selten im Alten Testament. Und das hilft uns aber schon weiter. Und bis dorthin sind es 7 Wochen und dann wird gebaut. So, und jetzt müssen wir überlegen, auf welche Zeit könnte das zutreffen? Wo haben wir zu der Zeit, als man anfing zu bauen, die Stadt wieder zu bauen, wo haben wir da einen Gesalbten, der zugleich ein Fürst ist? Manche haben gemeint, es könnte doch Kyros sein, der König Kyros, der persische König Kyros. Der wird ja mal in der Bibel sogar ein Gesalbter genannt, in Jesaja 45. Ja, aber er ist zusätzlich noch ein Fürst. Ja, das wäre eine komische Aussage. Dieser Gesalbte, der Kyros, der König, der zusätzlich noch ein Fürst ist. Das passt irgendwie nicht. Und außerdem, er ist ein Heide. Er ist ja dort wieder, ja, in Jesaja 45 wird dieser heidnische König nur deshalb ein Gesalbter genannt, weil Gott ihn für seine Zwecke verwendet. Er sagt, jetzt nehme ich dich, du heidnischer König, dich nehme ich jetzt heraus. Für meine Zwecke. Du wirst der sein, den ich jetzt gebrauche, um mein Volk Israel wieder zurückzubringen. Man fragt sich, ob es nicht eine bessere Lösung gäbe als Kyros. Gibt es irgendeinen, ja, jetzt sagen wir, viele sagen, es ist der Herr Jesus, oder? Viele, wahrscheinlich kennen Sie die Auslegung, viele sagen, der Gesalbte ist ganz klar der Herr Jesus. Der war ein Gesalbter, ein hoher Priester und der war gleichzeitig ein Fürst. Ein geistlicher hoher Priester und der war gleichzeitig ein Fürst, nämlich der König. Aber das passt nicht. Denn.
Hier steht so aufgeschrieben, Christus.
Ja, aber Christus heißt ja Gesalbter. Zum Beispiel Aaron war ein Christus. Er war ein Gesalbter. David war ein Christus, war ein Gesalbter. Christus ist ja nur ein Titel. Jesus Christus, das ist eine konkrete Person. Aber Christus ist nur ein Titel. Der Christus, ja, das ist natürlich der verheißene Gesalbte, der besondere Christus. Ja. Aber für uns überlegen wir, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen, bis zu dem Herrn Jesus, sind es 7 Wochen. 49 Jahre, dann kommt der Herr Jesus. Das passt nicht. Und andere haben gesagt, ja, da muss man eben noch plus die 62 dazu rechnen. Selbst das würde nicht passen. Denn 49 plus diese 434 gibt 483. Ist immer noch zu wenig. Sind wir 100 vor Christus. Oder 100, wie viel? 150 vor nein.
487.
539, 587, nehmen wir jetzt ungefähr 580 vor Christus, beginnt die, oder von mir aus nehmen wir 600 vor Christus. Und dann rechnen wir jetzt diese 483 ab, dann kommen wir auf 120 ungefähr vor Christus. 120 vor Christus ist zu früh. Es passt einfach nicht. Man kann es drehen, wie man will, man kommt nicht dorthin, wo man hin möchte. Aber wieso denn so kompliziert machen? Bleiben wir doch beim Text. Da ist das Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen. Dann verstreicht eine Zeit von ungefähr 50 Jahren. Und dann kommt ein Gesalbter, der zugleich auch ein Fürst ist. Wer könnte denn das sein? Und jetzt wird gebaut. Jetzt, wo der da ist, jetzt wird gebaut. Was sagt uns die Geschichte? Bitte? Esra war kein Hohepriester, der war nur ein Priester. Kein hoher Priester. Wäre auch sympathisch, aber passt in dem Sinn nicht. Und ein Fürst war er eigentlich auch nicht. Wer hat eine Lösung?
Ich habe noch eine Frage.
Ja. Noch mehr Fragen?
Ja. Und zwar habe ich gerade noch einen Sprachschlüssel nachgeschlagen bezüglich Fürsten. Und da steht, dass da das Wort Negit steht. In Hebräisch.
Nagit.
Nagit wird bei Saul zum Beispiel, also der König Saul und David, wird neben Melek Nagit verwendet und das bezeichnet sich immer darauf, dass Gott der wahre König ist und sie sind nur die Fürsten.
Also sie sind seine Repräsentanten, oder?
Ja, also so. Von der Erklärung her ist das ein König.
Ja. Ist jedenfalls einer, der Königswürde hat, würde ich sagen, oder?
Ja, also hier sind viele Stellen.
Ja. Na gut, also das heißt, es muss schon eine besondere Persönlichkeit sein. Wer könnte denn das sein? Gibt es eigentlich einen gesalbten hohen Priester, der bei der Rückführung der Israeliten und mit dem Tempelbau zu tun hat, mit dem Stadtbau, Wiederaufbau der Stadt zu tun hat? Joshua. Der hohe Priester, was bekommt er auf seinen Kopf in Sacharja? Hol den Josua, den hohen Priester, und setz ihm was auf den Kopf? Sacharja 6. Vers 19, 11. Nimm Gaben von den Weggeführten von Helda und von Tobias und von Jedaia und geht an diesem Tag gehen das Haus Josias, des Sohnes Zephanias, wohin sie aus Babel gekommen sind, und nimm Silber und Gold und mach eine Krone und setze sie auf das Haupt des hohen Priesters Joshua, des Sohnes Jozadaks, und sag ihm, so spricht der Herr der Herrscher, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Also für mich der beste Kandidat. Es stimmt die Zeit, es stimmt exakt die Zeit, es ist der Baubeginn. Baubeginn der Stadt und des Tempels. Es ist der Gesalbte und er bekommt Königswürde. Hier haben wir einen hohen Priester, das ist eine ganz, ganz seltene Ausnahme. Hier bekommt ein hoher Priester die Königswürde, bekommt die Krone, die Königskrone auf den Kopf gesetzt. Er zusammen mit Zerubabel, sie führten das Volk, sie führten den ganzen Bau. Und gerade was Aufbau betrifft, waren die zwei so wichtig. Die waren die Schlüsselpersonen für den Aufbau des Jerusalems, das wiederhergestellt werden soll. Es gibt für mich keinen besseren Kandidaten als Josua. Und wenn wir jetzt rechnen, ungefähr, wir wollen nicht exakt rechnen, aber ungefähr aus der Zeit Jeremias, 50 Jahre in die Zukunft. Jeremia, entweder von 600 ab oder von 590 oder von 580 ab, rechnen wir 50 Jahre, wohin kommen wir. Ungefähr in diese Zeit von Josua. Und zurückgekehrt waren sie 538. Also von 588 war jetzt genau 50, also 49, von 587 bis 538 wären sogar exakt 49. Nun, ich rechne nicht genau, weil ich nicht glaube, dass das exakt zu nehmen ist. Das sind schon Symbolzahlen, aber ungefähre Zahlen sind es trotzdem. Das heißt, es würde auch das von den Zahlen her in etwa passen. Auf Josua, den hohen Priester.
Das können wir jetzt in die Pause mitnehmen.
Jetzt gehen wir das in die Pause. Danke. Ja.